Bestimmt kennst du folgende Situation. Du beschäftigst dich mit dem Thema Fitness und interessierst dich einfach dafür und möchtest online irgendwas Neues darüber zu einem bestimmten Thema erfahren. Aber dann findest du halt immer unterschiedliche Aussagen. Ja? Der eine sagt das, der andere sagt das und der nächste sagt wieder was anderes. Und du weißt gar nicht, okay, was soll ich denn jetzt glauben? Wem soll ich jetzt glauben? Was stimmt denn jetzt wirklich? Ja? Und am Ende bist du total verwirrt und weißt gar nicht weiter und denkst, ja komm, alle sagen was Unterschiedliches, ja, was soll man denn überhaupt glauben? Und damit du hier mal schauen kannst, okay, wem kannst du denn glauben und welche Aussagen oder wie kannst du auch die Aussagen, die Leute treffen, überprüfen, ja, und wie kannst du auch vielleicht die Studien, die Leute dann zitieren, analysieren und schauen, okay, stimmen denn, haben denn diese Studien auch einen gewissen Evidenzgrad, kann man die überhaupt heranziehen, um so eine Aussage zu treffen? Das wirst du heute lernen, ja, damit du eben genau das mal analysieren kannst, damit du aus dieser Verwirrtheit rauskommst und hier Klarheit bekommst, ja, was du glauben kannst, wem du glauben kannst und was alles damit zu tun hat. Ja? Und der erste Punkt, den ich hier mal mit erwähnen möchte, ist das Thema, wenn du zum Beispiel online irgendwas siehst oder wenn online sich irgendwer äußert, dann kannst du immer mal schauen, okay, gibt es da verlinkte Studien, die die Person extra darunter verlinkt hat unter dem Video zum Beispiel. Ja? Das ist natürlich schon mal ein gutes Anzeichen, weil dann trifft die Person nicht einfach nur irgendwelche Aussagen, sondern belegt auch noch ihre Aussagen. Optimal ist natürlich, wenn genau auch die Aussagen im Video markiert sind, die da getroffen werden und dann hier dafür für diese Aussage gibt es diese Studie zum Beispiel. Ja? Und das war das Ergebnis dieser Studie. Das ist schon mal gut, ja. Aber es heißt eben auch nicht nur, weil eben irgendein Experte eine Studie verlinkt, ja, dass diese Studie eine hohe Aussagekraft hat und dass damit seine Aussage richtig ist. Ja? Kurzes Beispiel, ja, wenn ich mich jetzt hinstelle und sage, Heben mit runden Rücken ist gefährlich und sollte man nicht machen und ich verlinke hier eine Studie, ja, da gibt es zum Beispiel so eine ältere Studie, ich habe es jetzt nicht mehr ganz genau im Kopf, aber die wurde halt an toten Schweinen, glaube ich, durchgeführt und da wurde dann die Bandscheibe mit der Wirbelsäule zusammengedrückt und so und dann wurde irgendwie nachgewiesen bei diesen toten Tieren, dass bei einem gebeugten Rücken es wahrscheinlicher ist, dass die Bandscheibe verletzt werden oder dass ein Bandscheibenvorfall oder sowas auftritt. So in dem Dreh war das, ja. Aber das ist halt keine gut angelegte Studie und das reicht nicht aus, um zu belegen, hey, Heben mit runden Rücken ist gefährlich, ja. So, nur dass du das schon mal so ein Beispiel hast, ja. Und das heißt, wir werden heute mal hier genau lernen, ja, wie du die Aussagen überprüfen kannst und auch wie du die Studien dann überprüfen kannst, die diese Experten dann zum Beispiel verlinken. Wie gesagt, wenn Studien schon mal verlinkt sind, schon mal nicht schlecht, aber da musst du natürlich diese Studien auch genauer anschauen. Und da gibt es eben so eine Klassifizierung oder eine Stufen der Evidenz oder des Grades, wie gut diese Studien sind. Ja? Und das möchte ich dir jetzt eben mal näher bringen. Das musst du dir vorstellen wie eine Art Pyramide. Ja? Unten ist sozusagen das, was am wenigsten Aussagekraft hat und ganz oben ist das, was am meisten Aussagekraft hat und wo die Aussage am bedeutendsten ist, ja. Und ganz unten ist eben ein Leitartikel, ein Expertengutachten oder eine Expertenmeinung, ja. Ein Leitartikel kann zum Beispiel sein, einfach ein Artikel in der Zeitschrift, ja, wo über ein bestimmtes Thema berichtet wird oder zum Beispiel auch ein Expertengutachten, ja, wo eben ein Gutachten erstellt wird von bestimmten Experten, ja. Und aber dass du auch mal hier ein Beispiel hast, als ich zum Beispiel für die medizinische Fitnesstrainer-Lizenz recherchiert habe, habe ich mir ganz viele unterschiedliche Studien angeschaut und habe da wollte was rausfinden zu dem Thema Impingement-Syndrom, in Anführungszeichen eher subakromales Schmerzsyndrom. Ja? Und dann habe ich mir dazu die Theorie angeschaut und wollte aber auch praktische Übungen haben, die man bei diesem Schmerzsyndrom machen kann. Da gab es auch wieder Studien, die zeigen, okay, manche brauchen gar keine spezielle Behandlung, sondern sie sollen einfach nur trainieren. Aber ich wollte vielleicht trotzdem ein paar speziellere Übungen haben, die man vielleicht für den Schultergürtel machen kann, wo es eventuell auch Evidenz für gibt, für diese Übungen. Ja, es ist ein bisschen schwierig, immer genau Evidenz rauszufinden für eine bestimmte Übung. Ist gar nicht so leicht. Aber ich habe zum Beispiel in einem Fachartikel oder in einer Fachzeitschrift, in einer Physiotherapie-Fachzeitschrift einen Artikel gefunden von einer Person, die das Ganze eben beleuchtet hat, auch dieses Thema subakromales Schmerzsyndrom. Und diese Informationen in dem Artikel haben sich auch gedeckt mit denen, was ich in den anderen Studien gelesen habe. Das heißt, der war schon mal auf dem aktuellsten Stand der Studienlage und da hat er eben einfach verschiedene Übungen vorgezeigt, die sinnvoll sein können bei einem subakromalen Schmerzsyndrom. Und das habe ich da zum Beispiel rausgenommen dann. Ja, das ist so einfach so ein Beispiel für einen Artikel in einer Fachzeitschrift. Ja. Das einmal, ja, oder es gibt eben auch die Expertenmeinung, ja, das ist einfach nur eine Meinung von einem Experten, ne, und die ist einfach noch nicht viel wert und hat einfach noch keine hohe Aussagekraft, ja, das heißt, wenn jetzt irgendwer im Internet irgendwas sagt, ja, auch wenn er einen Kittel anhat und aussieht wie ein Experte, heißt das eben noch nicht viel, ja, wo solche Expertenmeinungen eben wichtiger werden, ist bei Themen, wo es eben kaum Evidenz zu gibt, ja, wenn es ein ganz spezieller Fall ist oder wenn es eine ganz seltene Krankheit ist, dann sind solche Expertenmeinungen wichtiger, weil es da eben keine groß angelegten Studien zu gibt, aber wenn es eben groß angelegte Studien dazu gibt, dann sind die natürlich viel aussagekräftiger als die Meinung eines Experten. Das heißt, wenn du eine Expertenaussage hörst, ja, muss man mal schauen, okay, gibt es denn dazu noch bestimmte Studien, die das Ganze belegen oder widerlegen oder wie kann man das Ganze dann einordnen? Dann die nächsthöhere Stufe, was immer noch wenig Aussagekraft hat, aber ein bisschen mehr als eben nur eine Meinung, sind zum Beispiel Fallserien oder Fallberichte. Ja, ein Fallbericht ist eben, oder ein Fallbericht beschreibt in der Rückschau die Krankengeschichte einer Person oder weniger Personen. Ja? Und das kann eben auch wieder so sein, dass es hier eine besondere Krankheitsgeschichte ist oder eine besonders seltene Krankheit, dass es einfach lohnt, darüber zu berichten und das wird dann zum Beispiel in einer Fachzeitschrift veröffentlicht. Ja? Daraus kann man noch nichts ableiten, auch für andere Leute, die Krankheit eventuell haben oder sowas. Ja? Aber es kann ein Hinweis sein, um da eben weiter zu forschen und weiter zu schauen, okay, was kann man da zum Beispiel bei dieser speziellen Krankheit noch machen. Ja? Das hat auch wenig Aussagekraft, aber wie gesagt, ein bisschen mehr als jetzt einfach nur eine Meinung zum Beispiel. Eine Fallserie ist auf der gleichen Stufe angeordnet, ja, bei der Pyramide, aber eine Fallserie beschreibt eine größere Patientengruppe mit einer bestimmten Krankheit, ja, und die wird eben beobachtet, ja, ohne eine bestimmte Therapie durchzuführen oder ohne irgendwie Medikamente zu verabreichen. Ja. Das ist einfach nur, es gibt eine Personengruppe, ne, die hat zum Beispiel eine bestimmte Krankheit, ja, und die wird einfach beobachtet, was passiert mit den Personen. Ja. Ein kurzes Beispiel, ja, nachdem eben das AIDS-Virus entdeckt wurde, ja, gab es eine Fallserie von 1000 Personen und da wurden Informationen dazu gesammelt, ja, welche häufigen Komplikationen im Zusammenhang mit AIDS auftreten, ja, und bei dieser Infektion auftreten. Ja, und das hat man eben dann untersucht, ja, was da alles eben auftritt, um zu schauen, okay, was hat man denn da hier für Dinge, die man mit AIDS, die mit AIDS einhergehen, ja, mit diesem Virus. Und das ist zum Beispiel eine Fallserie. Ne? Das heißt, hier ist es einfach größer angelegt als ein Fallbericht. Das sind nicht nur einzelne oder wenige Personen, sondern mehrere Personen mit einer bestimmten Krankheit, die beobachtet werden. Ja, und daraus kann man auch wieder dann schauen, okay, welche weitere Forschung können wir hier betreiben, um da zum Beispiel Abhilfe zu schaffen oder um da vielleicht irgendwas positiv zu beeinflussen zum Beispiel. Ja, und das ist eben auch auf einer Stufe der Pyramide so angeordnet. Ja. Dann die nächste Stufe. Das ist eben die Fallkontrollstudie oder die Fallkontrollstudie. Ne? Das ist jetzt eben hier eine Beobachtungsstudie, die retrospektiv durchgeführt wird. Das bedeutet, die betrachtet die Vergangenheit, ja, und man sucht sich zum Beispiel eine Gruppe, die eine bestimmte Krankheit hat, ja, zum Beispiel jetzt Lungenkrebs, ja, und man sucht sich eben andere Leute, die Krankheit nicht haben, aber sonst sollten die Leute so relativ identisch sein oder so identisch wie möglich sein. Ja? Wenn ich jetzt eben Leute mit Mitte 60 mir anschaue, die Lungenkrebs haben und schaue mir Kinder an, die keinen Lungenkrebs haben, dann ist natürlich weniger aussagekräftig, als würde ich auch Mitte 60-Jährige nehmen. Ist ja komplett logisch, ja. Es sollte einfach so identisch wie möglich sein, umso identischer, umso aussagekräftiger dann, ja. Und man untersucht ja dann zum Beispiel einen Risikofaktor, ja, zum Beispiel das Rauchen, ja. Haben zum Beispiel in der einen Gruppe mehr oder haben jetzt in der Gruppe, die zum Beispiel Lungenkrebs hat, ja, mit Mitte 50 oder mit Mitte 60 zum Beispiel, mehr Leute geraucht als in der Gruppe, die eben keinen Lungenkrebs hat. Ja, und da kann man dann vielleicht auch wieder sehen, okay, ist schon vielleicht schon mal ein Indiz dafür, dass Rauchen vielleicht schädlich ist. Und es war tatsächlich auch so, es gab eine Studie von Doll et al. In 1951, die genau das eben hier herausgefunden hat. Ja, und damals war eben Rauchen noch, also schon jetzt lange Zeit her, aber damals wurde eben Rauchen noch als gut verkauft und das würde keine gesundheitlichen Beschwerden hervorrufen. Und es war sozusagen eine mit der ersten Studien, die den Hinweis darauf gebracht hat, dass Rauchen vielleicht doch nicht so gut ist. Ja, und Kritiker dieser Studie haben halt auch mal gesagt, ja, das lässt sich hier keine Kausalität beweisen. Also es beweist nicht, dass Rauchen wirklich tatsächlich zu Lungenkrebs führt, weil es eben nur eine retrospektive Studie ist und weil da die Kausalität nicht begründet werden kann. Also es ist nicht eindeutig, dass das Rauchen wirklich zu Lungenkrebs führt, statistisch signifikant. Ja, es hätte auch andere Einflussfaktoren geben können. Ja, das ist eben der Nachteil an so einer Fallkontrollstudie, dass sich keine Kausalität beschreiben kann, ja, oder herstellen kann, ja. Ich kann zum Beispiel, oder wenn man aber auch wieder mal ein anderes Beispiel macht, angenommen, du schaust jetzt Regionen in Deutschland an mit einer hohen Geburtenrate, ja, und du willst herausfinden, okay, wie hoch ist denn die Storchpopulation in diesen Gegenden, ja, und ist die Storchpopulation in Gegenden, wo die Geburtenrate geringer ist, niedriger. Ja, dann wirst du vielleicht herausfinden, dass in den Orten, wo die Geburtenrate höher ist, es auch mehr Störche gibt, ja, einfach weil es eben auf dem Land ist, ja, weil es auf dem Land mehr Störche gibt und weil auf dem Land die Geburtenrate höher ist, ja. Und in Städten gibt es natürlich weniger Störche und die Geburtenrate ist niedriger. Das heißt aber nicht, dass die Kinder vom Storch gebracht werden, ja. Und das ist ein relativ einfaches Beispiel, um zu erklären, dass eben damit die Kausalität nicht belegt werden kann, ja, mit so einer Fallkontrollstudie. Das heißt, wenn du jetzt irgendwo halt irgendeinen Experten siehst und der sagt dazu irgendwas, ja, und verlinkt dir eine Studie und dann siehst du, okay, das ist eine Fallkontrollstudie, okay, ist besser als gar nichts, aber muss man ein bisschen aufpassen, ne? Und das heißt eben noch nicht, dass hier wirklich die Kausalität belegt wurde, ja. So, und dann geht es weiter und jetzt werden wir schon etwas genauer, wir kommen schon ein bisschen an eine höhere Aussagekraft heran bei den Studien, und zwar gibt es auch noch hier diese Kohortenstudien, ja. Und das ist ähnlich wie die Fallkontrollstudie, nur dass man da nicht am Anfang schaut, oder dass man nicht am Ende einer Krankheit schaut, okay, wer hat die Krankheit schon, sondern man beobachtet zwei Gruppen, ja, oder zwei oder sogar mehrere Gruppen, ja, über einen meist längeren Zeitraum, ja, und meistens sind die Personen am Anfang auch gesund und haben noch nicht das, was untersucht werden soll, ne, und dann wird beobachtet, wie sich ein bestimmter Risikofaktor darauf auswirkt, ja. Zum Beispiel, wenn wir jetzt bei diesem Beispiel des Rauchens bleiben, bei dieser Studie, die es ja 1951 gab, daraufhin gab es eine weitere Studie, die British Doctors Study, ja. Und da wurde dann eben geschaut, oder wurden Fragebögen ausgeteilt an viele Doktoren in Großbritannien, ne. Und es wurde dann geschaut, okay, und die Leute wurden eingeteilt in, es waren Raucher und es waren keine Raucher. Und da konnte man halt wirklich belegen, dass halt die Gruppe, die geraucht hat, statistisch signifikant öfter Lungenkrebs bekommen hat, als die, die nicht geraucht hat. Ja? Das heißt, man schaut ja von Anfang an und schaut, wie sich es entwickelt, und macht das Ganze nicht retrospektiv und schaut erst am Ende. Ja? Und das hat dann eben eine höhere Aussagekraft. Und damals konnte man eben, oder hier konnte eben erstmals belegt werden, dass eben Rauchen tatsächlich dann, ja, einfach häufiger auftritt, oder dass Lungenkrebs häufiger auftritt, wenn man eben raucht. Ja, das ist eben da hier eine Kohortenstudie. Ja. So, bis hierhin war es noch relativ unaussagekräftig, die Kohortenstudie wieder ein bisschen mehr als in die anderen, ne? Ihr wisst, was ich meine, aber jetzt geht es eben an wirkliche Studien, die gute Evidenz liefern können. Ja, das heißt, wir gehen wieder eine Stufe höher bei dieser Pyramide. Und dabei handelt es sich um die RCTs, die Randomized Controlled Trials, die randomisierten, kontrollierten Studien. Und was das genau bedeutet, wirst du jetzt gleich erfahren. Ja, die haben eben eine hohe Aussagekraft, kommt auch immer ein bisschen aufs Design an, wie das durchgeführt wird, aber generell ist es höher einzusiedeln als eben die wir bisher hatten hier. Ja. Und es startet auch immer hier mit einer Forschungsfrage. Zum Beispiel, ich möchte schauen, okay, wirkt mein Medikament gegen Bluthochdruck? Ja, so ein Beispiel mal zu machen. Ja. Dann wird noch festgelegt, okay, in welchem Zeitraum möchte ich das Ganze beobachten? Ja. Wie viele Personen sollen daran teilnehmen? Ja. Wie wird auch die Wirkung der Behandlung gemessen? Ja. Und dann habe ich eben einfach eine Personengruppe und ich teile die eben zufällig auf, ja, das heißt randomized, ja, ich teile das zufällig random auf, ja, in zwei verschiedene Gruppen, okay? Ja, das eine ist eben die Placebo-Gruppe, die Kontrollgruppe, ja, und das andere ist die das Medikament tatsächlich bekommt. Ja, somit habe ich eben eine Kontrollgruppe, das ist eben dieses Kriterium, und ich habe es randomisiert, das heißt, ich habe es zufällig ausgewählt, und sowas ist am besten auch doppelt verblindet. Ja. Das doppelt verblindet bedeutet, weder die Patienten noch die Ärzte wissen, wer welches Medikament bekommt, also ob die ein Placebo bekommen oder ob sie das richtige Medikament bekommen. Ja. Weil sonst könnte es vielleicht auch sein, wenn der Arzt es trotzdem weiß, dass der Arzt den Leuten, der Arzt hat sozusagen zum Beispiel auch so eine Verzerrung, ja, er möchte, dass das Medikament anschlägt, und dann gibt er den Leuten, die eher auf Heilungschancen oder wo die Heilungschance oder die Heilungswahrscheinlichkeit höher ist, denen gibt er eher das richtige Medikament, und dadurch wird das Ganze dann wieder verzerrt. Das heißt, es ist am besten, wenn es eben doppelt verblindet ist, wenn weder der Arzt oder der Wissenschaftler noch der Patient dann weiß, zu welcher Gruppe wer gehört. Ja, und dann wird sich halt angeschaut innerhalb dieses Zeitraums, okay, wie wird dann eben hier der Blutdruck sich entwickeln, ja, und wie wirkt das Medikament, ja. Und so kann man eben dann ziemlich genau dann sagen, je größer natürlich auch die Gruppen sind, okay, das Medikament hat hier gewirkt oder es hat nicht gewirkt oder welche Nebenwirkungen traten auf uns weiter und so fort. Da kann man jetzt noch ganz tief reingehen, aber so erstmal grundsätzlich ist es zu betrachten. Ja. In unserer Branche, ja, wenn man jetzt hier zum Thema Krafttraining zum Beispiel spricht, dann ist es nicht immer ganz so einfach, das Ganze doppelt verblindend auch zu machen, weil die eine Gruppe, die zum Beispiel Krafttraining durchführt, weiß ja, dass sie Krafttraining durchführt, Und da wird dann meistens nochmal eine zusätzliche Intervention, also eine zusätzliche Handlungsempfehlung mit reingegeben. Oder es wird gesagt, okay, die eine Gruppe bewegt sich zum Beispiel 30 Minuten pro Tag und macht Krafttraining. Und die andere Gruppe bewegt sich nur 30 Minuten pro Tag. Das heißt, die Gruppe, die sich nur 30 Minuten pro Tag bewegt, könnte auch meinen, dass das bereits schon die Intervention ist, die getestet werden soll. Dabei soll eigentlich das Krafttraining getestet werden, ja? Wenn ihr versteht, was ich meine. So, ne? Und so werden eben solche RCTs designt. Und das waren jetzt eben alles hier, und RCTs, randomisierte kontrollierte Studien, die auch noch doppelt verbindet sind, das sind eben hier von den einzelnen Studien die höchste Aussagekraft und ist, denke ich mal, auch klar, warum, weil es ja einfach am besten kontrolliert wird und dann zufällig ist, ja, und das ist hier so die beste Aussagekraft, so. Und dann, wenn es jetzt aber weitergeht, ja, es gibt eben noch auch Dinge oder Studien, Designs, die noch aussagekräftiger sind, und das sind nämlich Übersichtsarbeiten. Ja, und diese schauen wir uns jetzt an. Eine Übersichtsarbeit soll nämlich alles verfügbare Wissen zu einem bestimmten Thema sammeln, zusammenfassen und auch kritisch bewerten. Das ist sozusagen der Sinn einer Übersichtsarbeit, dass ich einen Überblick mache über die aktuelle Forschung und über die aktuelle Lage. Ja. Und hier gibt es auch wieder Unterschiede. Ja, wie gesagt, ist auch bei allen anderen Dingen, die ich hier gerade erwähnt habe, ne, das hat hier keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Man kann sich da total in dieses Thema reinarbeiten. Ich möchte wirklich nur einen groben Überblick geben über die verschiedenen Studientypen. Es gibt auch noch andere Studientypen, ja. Aber nur, dass es hier mal gesagt ist, ja, es gibt eben hier auch wieder zwei verschiedene Typen, zum Beispiel narrative Reviews, ja, also narrative Übersichtsarbeiten und systematische Reviews, systematische Übersichtsarbeiten, ja. Bei systematischen Übersichtsarbeiten gibt es eben auch wieder unterschiedliche, ja, also da will ich jetzt gar nicht, wie gesagt, noch mehr drauf eingehen, ne? Aber bei den systematischen Übersichtsarbeiten gibt es eben vorab definierte Ein- und Ausschlusskriterien, ja, von solchen Studien. Ja? Das heißt, es wird vorab eben erstmal ein paar Kriterien festgelegt, okay, welche beziehen wir denn ein? Ja? Zum Beispiel, welche Datenbank wird durchsucht, also die Suchmethode muss festgelegt werden, die Einschlusskriterien, welche Kriterien müssen die Studien erfüllen, die in diese Übersichtsarbeit hier mit reinkommen, zum Beispiel, dass eben nur RCTs mit reinkommen, können zum Beispiel ein Kriterium sein, ja. Und die Analysemethoden müssen alle davor definiert werden. Also systematisches Review hat schon ein bisschen mehr Aussagekraft wahrscheinlich als ein narratives Review, weil bei einer narrativen Review gibt es eben diese vorab definierten Ein- und Ausschlusskriterien eben nicht, ja. Und da wird sich eben jetzt alles zu diesem Thema angeschaut, ja, und wird eben versucht, eine Zusammenfassung dazu zu geben, ja. Zum Beispiel schaut man sich dann verschiedene Studien oder verschiedene RCTs zum Thema Rauchen an, ja, und versucht das dann eben zusammenzufassen, ja. So, dann gibt es auch noch die Meta-Analysen, ja, der Unterschied zwischen Übersichtsarbeit und Meta-Analyse möchte ich jetzt auch nicht ganz genau erklären, sonst wird es hier ein bisschen zu komplex, ja, aber manchmal sind eben Meta-Analysen auch Übersichtsarbeiten und andersherum, aber wie gesagt, sonst wird es ein bisschen zu komplex hier, aber bei einer Meta-Analyse ist es etwas ähnlich, ja, also da wird eben, da geht es um eine statistische Auswertung, ja, und vor allem von homogenen Studienergebnissen, also wenn mehrere Studien ein ähnliches Ergebnis gebracht haben, dann versucht eben diese Meta-Analyse, diese Ergebnisse zusammenzufassen, ja, und kommt eventuell zu einem Gesamtergebnis, ja, das heißt, es sind auch eben mehrere Studien angeschaut, das Ganze zusammengefasst und dann eben ein Endergebnis hier dann präsentiert, ja, also ähnlich wie bei einer Übersichtsarbeit, aber wie gesagt, von Unterschied gehen wir jetzt nicht konkret darauf ein, ja, und das hat so grundsätzlich eigentlich mal so die höchste Evidenzstufe, ja, das befindet sich auf der Pyramide ganz oben, es gibt aber auch ein paar Ausnahmen, ja, natürlich werden da mehrere Studien berücksichtigt, und mehrere Studien sind immer aussagekräftiger als eine Studie oder häufig, ja. Aber man muss natürlich auch beachten, okay, welche Arbeiten wurden denn da eingeschlossen? Wenn ich jetzt zum Beispiel eine gut angelegte Übersichtsarbeit habe, ja, die eben gut durchgeführt wurde, weil die Ein- und Ausschlusskriterien ganz genau bestimmt wurden und so weiter und so fort, aber ich ziehe jetzt nur Studien mit rein, zum Beispiel nur Fallkontrollstudien, ja, dann ist diese Übersichtsarbeit nicht so aussagekräftig, weil eben die Studien, die verwendet wurden, einfach nicht so aussagekräftig sind. Ne? Deswegen kannst du auch nicht immer sofort sagen, ah ja, ist ein Review, ah ja, da muss es ja stimmen, sondern du musst dir dann eigentlich wieder auch die verschiedenen Studien anschauen, die da drin waren. Ja? Und was natürlich dann super ist, wenn so eine Übersichtsarbeit oder eine Meta-Analyse dann zum Beispiel nur RCTs enthält, ja, also nur diese Randomized Controlled Trials. Ja? Und deswegen muss man auch immer hier ein bisschen aufpassen, welche Studien halt hier eingeschlossen wurden in diese Meta-Analysen oder in diese Übersichtsarbeiten. Zum Beispiel, ja, habe ich ja neulich auch einen Podcast und ein Video gemacht über das Thema über Quarks und dieses, dass man eben einen Husky auf dem Nacken hat, wenn man aufs Handy schaut und wenn man nach unten schaut, ja, dann ist zum Beispiel auch eine Meta-Analyse oder eine Übersichtsarbeit verlinkt, die halt einfach keine guten Studien eingeschlossen hatte oder die einfach nicht das ergeben haben, die einzelnen Studien, was dann in der Zusammenfassung der Analyse war, ja, also war das auch nicht so aussagekräftig, ja. Also ich hoffe, das kann man noch etwas verstehen hier und man kann das noch auf die Praxis übertragen, aber so sieht das eben aus mit den verschiedenen Studien, ja, und das sollte man auf jeden Fall mal gehört haben, um eben das Ganze einschätzen zu können. Das heißt, wenn wir jetzt wieder auf die Praxis schauen, ja, es ist leider ein bisschen Arbeit, wenn man halt wirklich in Anführungszeichen die Wahrheit rausfinden möchte oder wenn man sich da wirklich reinarbeiten möchte, aber wenn du halt irgendeine Aussage triffst, ja, oder wenn irgendein Experte irgendeine Aussage macht und der belegt das da gar nichts oder sowas, dann ist es relativ wenig wert. Wenn er das belegt, dann musst du die Studien anschauen, okay, musst du anschauen, okay, welche Studien wurden da gemacht, ja, was, welche Evidenzgrad haben die Studien, ja, wie wurden die angelegt, wenn es Meta-Analysen oder Übersichtsarbeiten waren, welche Studien waren dann da wieder eingeschlossen und so weiter und so fort. Und ja, das kann natürlich viel Zeit kosten, ist klar, ne, aber so könnte man das Ganze dann eben machen. Und die gute Nachricht ist halt, ja, wir haben uns natürlich im Zuge unserer Trainerlizenzen halt viele verschiedene Studien, Meta-Analysen, Übersichtsarbeiten angeschaut und haben versucht, das alles eben so für dich zusammenzufassen, dass du es leicht verstehen kannst und dann musst du diese ganze Arbeit nicht machen. Das ist eben auch zum Beispiel auch der Sinn ja von solchen Trainerlizenzen, dass du einfach die ganze Arbeit nicht machen musst und dass wir das schon für dich erledigt haben, ja. Und ja, somit so kannst du eben mit diesem Thema umgehen. Ne? Das heißt, jetzt weißt du ein bisschen mehr Bescheid über diese ganzen Studientypen, weißt, wo du nachschauen kannst. Und wie gesagt, das Video oder der Podcast hier enthält keine, ist nicht vollständig. Ne? Es gibt auch noch andere Studientypen, es gibt auch noch mehr Informationen, die man zu den einzelnen Studientypen hätte nennen können. Aber ich wollte dir einfach mal einen Überblick geben über diese aktuelle Lage und über diese Pyramide. Ich hoffe, du konntest daraus was mitnehmen und ja, schau doch gerne mal die Trainerlizenzen der KF Akademie an, wenn du da das Wissen gebündelt haben möchtest und ja, da nicht so viel selbst recherchieren musst. Geh einfach auf kfakademie.de, ja, sicher dir da, schau dich dir an oder sicher dir ein kostenloses Erstgespräch und dann hören und sehen wir uns bald wieder. Bis dann, dein Team Kinalzig und ciao.